Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist Unternehmer, Coach, Ausbilder, Speaker und Bestsellerautor. Er hat es sich zusammen mit seiner Frau zur Berufung gemacht, andere Menschen mit Leidenschaft nachhaltig zu mehr Leichtigkeit, Vertrauen und Erfolg im Leben zu begleiten. Auf ihrem Weg zu einem eigenen, selbstbestimmten und glücklichen Leben haben sie erkannt, dass sie erst wirklich frei sind, wenn sie mit ihrer Vergangenheit Frieden schließen. Deswegen haben sie zahlreiche Ausbildungen absolviert und sich intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt. Sie haben von den Besten der Besten gelernt und sich in unterschiedlichsten Methoden gebildet. Seit über 20 Jahren begleiten sie nun als Ausbilder und Trainer Menschen dabei, wieder an sich selbst zu glauben und ihre Träume zu realisieren. Wer besser könnte uns auf unserer Spurensuche helfen, wie wir wieder mehr CEO unseres eigenen Lebens werden können? Herzlich willkommen im T-Talk, Walter Hommelsheim.
Hallo, grüß euch.
Nach der Einführung, die Kai gerade eben gesprochen hat und dem beeindruckenden Weg, den ich da raushöre, liegt mir natürlich die eine Frage brennend unter den Fingernägeln. Würdest du sagen, dass du heute CEO deines Lebens bist?
Absolut, absolut. Und in dem Sinne, dass das Leben nicht dominiert werden kann, nicht kontrolliert werden kann, aber man kann es leiten. Genau wie in der Firma, und ein CEO kann auch nicht jeden Bereich 100%ig kontrollieren, sondern er muss auf das, was passiert, reagieren. Ein guter CEO reagiert auf die Themen, die Probleme, die im Alltag entstehen und steckt nicht den Kopf in den Sand oder verschwindet irgendwo im Keller, sondern er sieht, was passiert, er realisiert es, er analysiert es und er trifft Maßnahmen. Und genau so fühlt es sich für mich auch an in meinem Leben. Mein Leben ist nicht immer nur super toll, sondern es ist auch mal ein Auf und Ab wie bei jedem. Aber ich kann das einschätzen, was da passiert. Ich sehe die Spiegel des Lebens. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was ein CEO des Lebens realisieren muss, dass er das, was da draußen passiert, mit sich in Verbindung bringen kann. Und darum geht es. Und ein guter CEO übrigens sollte das auch tun, ein richtiger CEO in einer Firma, dass er diese Spiegel des Lebens erkennt, dass er die Dynamiken erkennt.
Was genau, Walter, meinst du mit Spiegel?
Mit Spiegel heißt, dass das Leben, was wir da draußen wahrnehmen, ja nicht für alle gleich ist, sondern wir nehmen das Leben da draußen wahr auf die Art, wie wir unsere Vergangenheit erlebt haben. Das lässt sich hirntechnisch ganz einfach erklären. Wir kommen auf die Erde hier, wir werden geboren und unser Gehirn ist nur zu 25% vernetzt. Und diese Vernetzungen des Gehirns entsteht durch Erfahrungen. Und diese Erfahrungsnetzwerke, die festigen sich durch weitere Erfahrungen. Und wenn ich zum Beispiel am Anfang meines Lebens ja nicht die ausreichende Fürsorge, die Liebe oder ja vielleicht auch schwierige Situationen hatte, und da müssen gar nicht die Eltern schuld sein, sondern zum Beispiel, ich hatte mit 2 Tagen eine Gelbsucht. Als ich geboren wurde, hatte ich eine Gelbsucht. Ich wurde von meiner Mutter separiert in so einer Quarantänestation und da wurde jetzt Blut ausgetauscht. Und dieses kleine Würmchen Walter war komplett alleine dort. Und das, sagt man heute, hat eine ganz tiefe Auswirkung auf Vertrauen oder Misstrauen. Und damals hat man gesagt, ach, so ein Kind kriegt doch noch gar nichts mit. Aber heute in der Traumaforschung weiß man, dass diese ersten 2 Jahre, auch die Zeit im Mutterleib, grundlegend wichtig sind für dieses Wesen Mensch, das da steht.
Könntest du so gut sein, nochmal zwischen 2 Punkten zu differenzieren? Was ich gerade verstanden habe, ist, dass du auf der einen Seite darüber sprichst, dass jeder Mensch aus einer Art anderen Brille auf die Welt schaut, gemäß seiner Konditionierung, gemäß seiner Erfahrungen etc. Darüber hinaus habe ich aber im Vorfeld verstanden, dass du auch die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, als eine Art Spiegelfunktion definierst, wo ich rein interpretieren würde, auch so eine Art von Ursache-Wirkungszusammenspiel. Habe ich das richtig verstanden? Und falls ja oder nein, wie siehst du das?
Also der Spiegel ist zum Beispiel, wenn ich in der Vergangenheit Aggressivität tief abgelehnt habe, weil ich erfahren habe, so war es bei mir, wenn ich wütend und aggressiv bin, dann werde ich nicht mehr geliebt. Das war für mich so eine Erfahrung und ein ganz tiefer Glaubenssatz. Dann kann es sein, wenn ich diese Seite in mir wegdrücke, da kommen wir jetzt so ein bisschen ins Philosophische, dass etwas im Außen ja sich zeigt. Es zeigt sich vielleicht sowieso, aber ich reagiere extrem darauf, auf diesen Spiegel der Aggressivität und gehe in Widerstand. Ich reagiere auf das, was da draußen ist, über die Maßen ja stark Und vielleicht ist meine Kollegin, mein Kollege, meine, ja, jemand aus meiner Familie, der geht ganz anders auf diese Situation. Und so kann ich das als einen Spiegel bezeichnen, weil ich mich dort selbst sehe. Etwas, was ich in mir absolut ablehne, zeigt sich da draußen im Außen und ich gehe absolut in den Widerstand. Das passiert jeden Tag in der Firma, das passiert überall im Leben, dass wir auf Trigger reagieren. Und man kann sich so vorstellen, diesen Spiegel, man könnte ihn auch bezeichnen als Knopf. Ich habe also in meiner Vergangenheit wie so eine Art Knopf entwickelt, einen Triggerknopf, nämlich bei mir war es Aggressivität. Ich wollte nicht aggressiv sein, ich fand Aggressivität furchtbar und in meiner Jugend war überall um mich herum Aggressivität. Also meine Freunde haben gerne andere provoziert, das war ständig irgendwas, ich habe es gehasst und ich wusste nicht, warum ist das so stark da. Und ich habe versucht, es zu vermeiden, alles zu umgehen. Ich war immer der liebe, nette, brave. Und erst als ich entdeckt habe, dass diese Kraft, diese Aggressivität, die in mir so richtig abgeschnitten war, dass sie sich im Außen zeigen muss, damit ich wieder in den Einklang komme, dass ich wieder ganz werde, weil ich etwas von meinem Blumenstrauß, sagen wir mal, ein Blumenstrauß mit all den Anteilen, die zu mir gehören. Und da gehört auch Aggressivität dazu. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt aggressiv werde, sondern dass ich verstehe, dass diese Kraft, die in dieser Aggression liegt, wenn ich die abschneide, dann rege ich mich überall über aggressive Menschen auf, aber mir geht halt auch die Kraft davon.
Wie ist dir dieses Nivellieren gelungen? Also vorausgesetzt, es ist dir gelungen oder es war überhaupt dein Ziel, was ich nicht weiß. Aber für mich hört es sich danach an, als hättest du potenziell auch über Zeit lernen müssen, diese Anteile von dir auch zu akzeptieren und vielleicht auch in einem anderen Maße auszuleben, als es dir im Vorfeld verwehrt hast?
Ja, ich habe erkannt. Also der erste Schritt ist immer das Bewusstwerden. Das heißt, den Spiegel erkennen. Das, was da draußen passiert, was mich triggert, hat etwas mit mir zu tun. Ein ganz einfacher Spruch, was mich trifft, betrifft mich. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, wenn da draußen jemand ist, der dich extrem nervt, dann gibt es tausend Argumente, warum die anderen finden den ja auch doof oder. Aber wenn dich etwas über die Maßen triggert, hat es etwas mit dir zu tun. Weil ein Erfahrungsnetzwerk im Gehirn anspringt, das abgespeichert hat, wie bei mir, Aggression ist nicht okay. Du wirst nicht mehr geliebt damit. Du gehörst nicht mehr dazu. Das heißt, dieses Erfahrungsnetzwerk springt an und reagiert, ohne dass ich jetzt logisch drüber nachdenke. Das heißt, das Erste ist, es bewusst zu machen, es zu sehen, sagen, ach klar, das ist auch etwas, was ich in mir trage, was ich zutiefst ablehne. Und diese Wut hat sich bei mir als erstes im Außen gezeigt, aber sie hat sich auch irgendwann im Körper gezeigt. Und da kann vielleicht nicht jeder mitgehen, aber ganz viele Krankheiten haben mit dieser unterdrückten Wut, Aggression zu tun, die wir nicht sein wollen, die sich aber auf eine andere Art in wütenden Krankheiten zeigen kann. Und das ist etwas, daher als erstes bewusst werden. Und dann, wenn ich es im Bewusstsein habe, dann geht es darum, es zu integrieren. Und da geht es bei der Traumaarbeit oder überhaupt bei der Prägungsarbeit, kann man auch sagen, es geht nicht immer nur um Trauma, weil das ist ein Begriff, der sehr, für viele sehr mit einem katastrophalen Ereignis zu tun hat. Aber für uns ist das ein Begriff, der eine Grauzone hat. Wenn mich zum Beispiel früher mein Vater und meine Mutter ignoriert hat, wenn ich nicht brav war, dann war das vielleicht die schlimmste Strafe, die man einem Kind antun kann. Und das schon kann ein traumatisches Erlebnis sein, das eine Wirkung hat. Und wenn ich das integrieren will, dann darf ich auch die emotionale Komponente dieses Ereignisses integrieren, indem ich mich ja dieser Emotion stelle. Ich durfte mich meiner Wut stellen. Ich durfte mich dieser Aggression stellen, die herauskam, die ich auch nicht mehr kontrollieren konnte, wenn zum Beispiel sich zwei Hunde gebissen haben. Ich konnte es nicht aushalten. Ich musste das unterbinden und wurde dann auch gebissen, weil ich dazwischen gegangen bin. Ich musste es. Es ging gar nicht anders. Es war eine autonome Reaktion in mir. Da war mein logischer Verstand nicht mehr dabei. Und das sind so richtige Überlebensmechanismen, die wir alle in uns tragen, die entweder Angriff, Starre, kennt ihr das, dass man plötzlich sich überhaupt nicht mehr bewegen kann oder einfach nur noch weg will, Flucht oder Unterwerfung. Auch eine Überlebensreaktion, die wir bei vielen Menschen auch in Firmen ganz oft sehen, die dann alles recht machen und nur versuchen, da durchzukommen. Nur dann ist eben der logische Verstand nicht mehr dabei. In diesem Moment kann es nicht integriert werden. Wir dürfen uns also dessen bewusst werden, dass diese Emotion, die darunter liegt, zu uns gehört.
Wow, also es geht so tief schon, so schnell. Und ich kann das total nachvollziehen, was du gerade eben gesagt hast. Bei mir war das ähnlich mit Wut, ja, die abgeschnitten war und damit entsprechender Zugang. Ich würde gerne nochmal dabei bleiben, weil ich es für so eminent wichtig halte. Du hast es kurz angedeutet. Es kann ja letztendlich bis hin zu Krankheiten gehen, ja, im Körper sich manifestieren. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln, ja, das ist ja dann dieser rationale Verstand, der eben da mal einschreitet, ja. Was hat dir geholfen, dir dessen bewusster zu werden, diese Spiegel zu erkennen, diese Mechanismen zu erkennen, also quasi rauszukommen aus den autonomen Handlungen, aus den Kategorisierungen, hin zu einem Bewusstwerden? Was hast du für Strategien da kennengelernt, die dir geholfen haben, die vielleicht anderen Menschen auch helfen können?
Ja, das Wissen darum. Also ich habe angefangen, darüber zu lesen. Ich habe sehr früh angefangen, so mit 21, 22 bin ich mit dem Thema ja, Bewusstsein, Spiritualität, aber auch Coaching-Themen in Berührung gekommen. Und ich fand es faszinierend. Und eine Weile lang habe ich alles gelesen, was auf dem Markt da war, alles. Und ich konnte es jedem erklären. Aber so richtig tiefer gerutscht ist es nicht. Das heißt, ich habe dann eher, bevor ich bei mir anfange, lieber bei den anderen angefangen. Habe dann gute Ratschläge gegeben, habe dann angefangen, ja, Tipps zu geben, mit anderen zu sprechen und ihre Themen aufzudecken. Aber mein Ego war so stark, dass er gesagt hat, nee, mach das lieber mal da draußen und nicht bei dir selbst. Und das kam dann tatsächlich durch schrittweises Annähern. Also es hat bei mir sehr lange gedauert. Ich sehe das Problem, dass viele eben noch nicht diesen Schritt schaffen von der Theorie, also von dem, ach so ist das, hin zu sich selbst. Warum? Weil es Angst macht. Weil in uns da etwas ist, was uns damals Angst gemacht hat. Mir hat diese Aggression Angst gemacht früher als Kind, weil mein Vater mich dann damit ignoriert hat. Wenn ich richtig aggressiv und wütend war, hat er mich ignoriert. Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich hätte mir gewünscht, er hätte mir eine Ohrfeige gegeben und dann wäre es wieder okay gewesen. Aber dieses Ignorieren ist wirklich eine ganz krasse Art der Strafe für Kinder. Und das war mit so einer tiefen Überlebensangst kombiniert, auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt. Aber wenn ein Kind ignoriert wird, lang genug, auch als kleines Kind, wirklich ignoriert wird, keine Liebe bekommt, keine Berührung bekommt, dann stirbt es. Es kann nicht leben ohne das. Und insofern ist diese Strafe etwas, was existenziell bedroht. Und das hat in mir eine Angst ausgelöst, dass ich lieber bei den anderen gecoacht habe als bei mir selber.
Mindful Moment. Was dich trifft, betrifft dich auch. Kommt dir dieser Satz nicht bekannt vor aus unserer Folge mit Jessica Solar? Walter taucht mit uns heute noch tiefer in dieses Thema ein und sagt, die Welt ist dein Spiegel. Will sagen, das, was in deinem Leben noch zu bearbeiten oder aufzulösen ist, zeigt sich dir ganz praktisch und automatisch im Alltag. Was drückt deine Knöpfe so richtig? Welche Verhaltensweisen der Menschen um dich herum, sei es in der Familie, der Firma oder dem Freundeskreis, regen dich so richtig auf? Worüber kannst du so richtig schimpfen, dich ärgern oder verletzt sein? Diese Momente sind in Wahrheit Geschenke, auch wenn sie sich mit Sicherheit nicht so anfühlen. Es sind Geschenke, die dir deine eigenen Themen aufzeigen. Ein praktischer Tipp, den Spiegel als solchen zu erkennen und dein eigenes Thema in dem zu erkennen, was dich gerade bewegt, ist der Nachsatz, so wie ich auch. Also, wenn du das nächste Mal sagen willst, boah, der Thomas, der war so unfair heute, sagst du innerlich anstattdessen, der Thomas, der war heute so unfair, so wie ich auch. Oder auch, die Silvia, die ist sowas von verdammt unordentlich, so wie ich auch. Ja, das ist unangenehm, darf es aber auch sein. Betrachte es mal als Wachstumsschmerzen, denn zusammen mit den Techniken, die Walter gleich noch verraten wird, kann dieser Denkansatz dir helfen, Selbstreflexion zu üben und dir mal an die eigene Nase zu packen. Und das ist bekanntlich die einzige, an der du etwas ändern kannst.
Eine Frage, die sich mir stellen würde, ist tatsächlich die, wir versuchen hier bei uns im Podcast zumindest in Ansätzen auch praktikable und alltagstaugliche Tipps oder kleine Hacks mit einzubauen. Ich bin mir sicher, es ist ein unglaublicher Prozess, den du gerade beschreibst, den du durchlaufen musstest, um quasi zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Wenn ich jetzt an eine Zuhörerin oder einen Zuhörer denke, der das gerne für sich starten würde, vielleicht nicht direkt eine Coaching-Ausbildung machen möchte oder kann, was wären so erste Mittel und Wege, um sich hier selber stärker bewusst zu werden?
Das Leben beobachten. Also tatsächlich nicht zu funktionieren im Leben. Und viele Menschen haben das Gefühl, sie funktionieren wie ferngesteuert in diesem Leben. Es gibt Automatismen für jeden Bereich. Sei es nur der Weg zur Arbeit. Wenn ich dort angekommen bin, habe ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wie bin ich denn jetzt eigentlich hergekommen? Ich bin im Auto gefahren, aber wann habe ich den ersten, den zweiten, den dritten Gang eingelegt? War da eine Ampel? War die rot? War die grün? Es läuft alles automatisiert ab. Also unser ganzes System hat Automatismen, um sicher zu sein, kann man einfach sagen, und um gut anzukommen. Und das macht voll Sinn. Das hat die Natur sehr gut gemacht. Und wichtig ist, aus diesen Automatismen, die entstehen, wenn ich getriggert werde, aufzuwachen und zu beobachten, was passiert gerade. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug der Selbstbeobachtung, sich vielleicht auch nicht immer in dem Moment, weil das ist manchmal nicht so einfach. Nehmen wir mal an, in der Firma, da ist diese Kollegin, die einen immer ignoriert, oder der Chef oder die Chefin, die vielleicht sehr dominant rüberkommt, und ich werde dadurch getriggert und ich kann dann irgendwie gar nicht mehr in so einem Meeting das sagen, was ich eigentlich wirklich sagen will. Ich habe so viele gute Ideen gehabt, aber in dem Moment, wo da alle sitzen, erstarre ich und meine Ideen sind weg. Und sich in diesem Moment zu beobachten, könnte ein ganz, ganz wertvolles Tool sein und zu sagen, okay, was passiert denn da gerade? Und ja, physisch, um mal dieses Beispiel zu nennen, kann man das genau erklären. Diese Situation in dem Meeting, wo alle was sagen und ich soll jetzt auch was sagen, ist für viele Menschen sehr herausfordernd und auch sehr gefährlich, in Anführungsstrichen. Und in unserem Gehirn gibt es so ein emotionales Zentrum, das limbische System, und dort sitzt die Amygdala oder zwei davon, die Amygdala. Das ist wie so eine Art Alarmanlage, die schaut, was ist da draußen los? Ist es sicher oder ist es unsicher? Und in dem Moment, wo dieses limbische System entscheidet, da draußen, das Meeting, und die ganzen Kolleginnen, die gerade jetzt gucken, oder die Kollegen, das ist gefährlich, dann wird so eine Art roter Knopf gedrückt, bumm. In dem Moment passiert Folgendes: Das Stammhirn wird aktiviert, die Überlebensstrategien werden aktiviert, Starre, Angriff, Flucht oder Unterwerfung, und der logische Verstand hat Pause, der wird runtergefahren. Und das hat Daniel Siegel mit so einem schönen Handmodell gezeigt. Und zwar hat er gesagt, stellt euch einfach das Gehirn wie eine Hand vor. Also die Innenfläche der Hand ist das Stammhirn. Wenn man den Daumen dann so nach innen klappt, okay, wenn ihr es gerade nicht sehen könnt, dann stellt es euch vor, du klappst also den Daumen nach innen, das ist das limbische System. Und wenn du jetzt die Finger über den Daumen legst, dann ist das Großhirn, der logische Verstand. Und in dem Moment, wo die Amygdala entscheidet, das ist gefährlich, passiert Folgendes: Das Großhirn, der logische Verstand, wird abgekoppelt und wir reagieren hier mit unseren Stammhirnfunktionen. Und dann geht es nur noch ums Überleben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber komm, es ist doch nur ein Meeting. Aber es ist eben nicht nur ein Meeting. Es ist eine Situation, die Amygdala als gefährlich bezeichnet. Und in diesem Moment braucht es kein logischen Verstand mehr, sondern jetzt geht es darum, okay, wie kann ich hier überleben? Und das ist so schade, weil wir haben so tolle Kollegen da draußen, die in Meetings immer die Klappe halten, weil sie es in dem Moment als gefährlich empfinden. Das heißt, in diesem Moment kann ich, wenn ich das merke, dann kann ich zum Beispiel einen wunderbaren Trick anwenden, dass ich weiß, ich muss jetzt mein parasympathisches Nervensystem stärken. Ich darf also anfangen, meinen Atem zu beobachten. Ich merke, die anderen reden und ich halte fast den Atem an, ich bin starr. Ich könnte beginnen, meinen Atem tiefer werden zu lassen. In dem Moment, wo ich meinen Atem tiefer werden lasse, aktiviere ich das parasympathische Nervensystem, das für Rest and Digest, sagt man immer so, ausruhen, verdauen, aber eben auch diese Erholungsvorgänge aktivieren. Und das kann nur passieren, wenn sich das ganze System sicher fühlt. In dem Moment, wo ich das aktiviere, gibt es ein Signal an die Amygdala, hier scheint doch alles okay zu sein. Okay, ich beginne also tiefer zu atmen. Ich nehme den Fokus auf mein Herz. Auch das ist ein ganz faszinierender Mechanismus. Weil dieses Herz ist nicht nur irgendwie in spirituellen Kreisen besonders fokussiert. Nein, auch physisch ist es ein ganz wichtiges System, das auch Erinnerungen speichern, weiterleiten und aufnehmen kann und das ganz eng mit dem Gehirn verbunden ist. Und interessant ist, dass die Nervenbahnen, die das Gehirn mit dem Herzen verbindet, eben aufsteigend sind. Das heißt, die Signale gehen von hier unten nach oben, nicht umgekehrt. Heißt also, in dem Moment, wo ich das Herz fokussiere, meinen Atem tiefer werden lasse, gibt es ein klares Signal an mein Gehirn, hier ist alles okay. In dem Moment kann sich die Amygdala entspannen und das Großhirn wird wieder zugeschaltet. Plötzlich sind die Ideen wieder da. Und das haben wir live miterlebt. Wir haben ja einige Ausbildungen gemacht und auch eine Seminarleiterausbildung mal. Und da war eine Frau, die sollte auf die Bühne ihre Speech halten. Genau die, für die sie jetzt monatelang gearbeitet hat. Und sie war hinterm Vorhang und brach in Tränen aus und sagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann hat sie 2 Minuten diese Übung gemacht, hinterm Vorhang. Und ist dann rausgegangen, hat sich die Tränen abgewischt, ist rausgegangen und hat plötzlich wirklich aus dem Herzen gesprochen. Vielleicht kennst du auch Menschen, die so aus dem Kopf Dinge runterleiern, aber niemand erreichen. Und plötzlich war alles wieder da. Ihre Emotionalität, aber eben auch ihr logischer Verstand. Und sie konnte die Menschen berühren. Und Menschen, die wirklich erfolgreich sind, haben gelernt, andere zu berühren, weil sie echt sind, weil sie pur sind und nicht irgendeine Maske tragen. Und das kennt jeder. In jedem Meeting, die müssen nur 3 Sätze sagen, da weißt du schon, ist es wirklich diese Person oder ist es einfach nur die Maske, die sie sich antrainiert hat. Und so ist es eben ja tatsächlich eine gute Übung, diesen ganzen Menschen wieder zu aktivieren und nicht irgendwelche Programme, die irgendwas runterleiern, sondern die wirklich ja ganz da sind.
Also ich finde das toll. Im Firmenkontext ähnlich. Eine andere Kollegin hat mal gesagt, es sollten eigentlich nur die Führungskräfte werden, die Menschen lieben. Meinte damit eben, weil ich kann ja Menschen nicht führen, an die Hand nehmen und führen. Ich muss sie ja berühren, wie du gerade eben beschrieben hast, emotional. Ja, und es geht ja nur, wenn ich auch ein Interesse an diesem Menschen habe. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Also das mit den Führungskräften ist ja, ich sag mal, lange Zeit in Firmen so gewesen, dass der, der sehr gut seine Arbeit gemacht hat, aufgestiegen ist und dann plötzlich 15, 50 Mitarbeiter hatte. Bei der Telekom hoffentlich anders inzwischen, dass diese Menschen auch Führungsqualitäten sich antrainieren. Ich gehe mal davon aus, ihr macht dort Workshops und all diese Dinge um diese Führungsqualitäten. Und das sind Berührungsqualitäten, das sind Qualitäten, um Menschen an die Hand zu nehmen, ja, und auch zu verstehen, was passiert denn da? Viele Führungskräfte, wenn jemand vor ihnen in Tränen ausbricht, die sagen, bitte, bitte gehen Sie nach Hause, machen Sie 2 Tage Urlaub, aber hören Sie auf zu weinen. Hören Sie auch bitte auf zu weinen. Warum? Weil Sie selber mit dieser Emotion überhaupt nicht in diesem Firmenkontext in Kontakt sind. Weil Sie sagen, das geht jetzt nicht, das kann nicht sein. Genauso wie mit Wut oder mit anderen Dingen, anderen Dynamiken, die in Firmen passieren. Und deswegen eine gute Führungskraft, je höher sie steigt, umso mehr, umso wichtiger ist das, braucht diese emotionalen Qualitäten. Und man redet immer von Mindset, aber für uns ist das ein emotional Mindset. Es ist ein emotionales Mindset, es ist eine Qualität, Menschen zu verstehen und zu verstehen, was da drüben passiert. Wenn jemand zumacht, wenn jemand innerlich kündigt, wenn jemand innerlich auch sabotiert, dann hat es einen Grund. Und als Chef ist man Projektionsfigur, immer. Das heißt, für wen könnte der Chef eine Projektionsfigur sein? Ich stelle mal die Frage an die ganzen Hörer, was meinst du? Oder die Chefin natürlich auch. Für wen könnte das eine Projektionsfigur sein im psychologischen Sinne? Na, für die Eltern, klar. Für Mama oder für Papa. Weil die haben ja damals gesagt, wo es lang geht. Die hatten das Heft in der Hand, die haben gesagt, so wird's gemacht, Hausaufgaben hier, Hände waschen da. Und jetzt kann man sagen, ja, ach, das ist doch Nein, es ist genau so. Wir projizieren diese alten Beziehungen in unser jetziges Leben. Wir sind letztendlich die ganze Zeit unsere Vergangenheit. Wir sitzen hier in diesem Körper und unterbewusst funktionieren wir, weil wir gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen ist es für eine Führungskraft so wichtig. Wann bin ich Projektionsfigur? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich in diesem Moment reagieren? Wie kann ich diesen Menschen wieder abholen? Und ich sag mal, in Firmen, wo das praktiziert wird, ist es ein unglaublicher Mehrwert für die Firma, weil die Menschen ihr Arbeitspotenzial plötzlich mit Spaß und Freude erledigen. Das heißt also von 30%, 40%, 50% Leistungsmöglichkeiten plötzlich bei 80 sind, weil sie mit Freude dabei sind. Und ich glaube, das ist so fundamental in einer Firma, dass man versteht, was da passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch in Firmen wirklich mehr und mehr üblich, auch dass Führungskräfte sich weiterbilden, dass sie gerade so emotionale Fähigkeiten sich antrainieren.
Mindful Moment. Wie war das nochmal mit den Spiegeln? Genau. Die Welt und die Menschen darin zeigen dir ganz genau, was bei dir noch getan werden darf. Und genau so geht es auch allen Menschen um dich herum. Das bedeutet, über kurz oder lang wirst auch du mal zum Spiegel für andere oder anders ausgedrückt zur Projektionsfläche. Gerade auch als Führungskraft bleibt es nicht aus, dass Menschen ihre eigenen unerledigten Themen auf dich projizieren werden. Passiert das, ist erstmal eines wichtig: Ruhe bewahren und innerlich Abstand nehmen. Allein die Erkenntnis, dass dir hier zwar vielleicht ein sehr emotional aufgeladener Mensch gegenüber sitzt, das aber wenig mit dir selbst als Mensch zu tun hat, kann deine innere Haltung verändern. Wenn du also das nächste Mal in so eine Situation gerätst, ob als Führungskraft oder nicht, erstmal atmen. Und dann so gut wie möglich unterstützen. Es ist kein Geheimnis, aber dennoch nicht überall durchgedrungen, dass eine Führungskraft häufig auch gleichzeitig ein guter Coach ist. Also jemand, der seinem Team dabei hilft, sich zu entwickeln, die individuellen Fähigkeiten zu stärken und auch das ein oder andere Missgeschick zu überwinden. Führungskräfte auch in diesen Fähigkeiten fit zu machen, lohnt sich für Unternehmen. Weiterbildungen zu Kommunikation, Mental Health, Feedback und emotionaler Intelligenz führen mitunter zu verbesserter Teamproduktivität, weniger Fehlern und weniger Fluktuation. Das belegen zahlreiche Studien. Das Manager-Magazin titelt gar, der wichtigste Führungskräfteskill 2024 sei Selbstreflexion. Na, und das kann natürlich und selbstverständlich nur eines bedeuten. Da du ja bereits diesen Podcast voll Insights für ganz viel Selbstreflexion abonniert hast, solltest du deinen KollegInnen diese Folge gleich einmal weiterleiten. Als großzügige Geste für die optimale Teamchemie sozusagen.
Kannst du das, was du gerade angesprochen hast, nochmal in diese Drei-Phasen-Logik einarbeiten und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch nochmal kurz erklären, was deines Erachtens nach die Phasen sind, die es braucht, um in ein letztlich glückliches Leben zu finden?
Absolut, klar. Unsere Methode, die meine Frau Christina und ich gemeinsam entwickelt haben, die basiert natürlich auf vielen, vielen Ausbildungen, die wir gemacht haben. Und unsere Methode nennt sich die liegende Acht. Man kann sich das vorstellen, wie so eine liegende Acht. Und in der Mitte ist das Jetzt. Das heißt, das kann jeder die ganze Zeit in seinem Leben letztendlich anwenden. Indem er schaut oder sie schaut, was ist jetzt gerade los? Warum sollten wir Probleme lösen, die wir jetzt nicht haben? Die wir irgendwann mal hatten oder womöglich in der Zukunft haben werden? Nein, das macht keinen Sinn. Wir sollten also nur die Probleme wirklich fokussieren, die da sind. Heißt, jetzt habe ich gerade Probleme mit meiner Chefin. Jetzt habe ich gerade Mühe mit dem Geld. Jetzt habe ich gerade gesundheitliche Themen. Und dann schaut man, was ist da wirklich los? Und in der Psychologie sagt man, der Quellkonflikt. Was ist eigentlich wirklich los? Und vielleicht kennst du das aus deiner Beziehung, dass einer vielleicht unordentlicher ist als jemand anders und wir regen uns über das Geschirr auf, das immer einfach rumsteht oder die Socken in der Ecke oder irgendwas. Aber die Frage ist ja, was ist eigentlich wirklich los? Nämlich, was könnte es sein? Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich fühle mich ignoriert, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen. Das ist wirklich los in diesem Moment. Und das ist auch etwas, was wir uns in unserem Leben ständig überlegen können. Warum reagiere ich jetzt gerade auf diese Frau, auf diesen Mann? Warum reagiere ich auf diese Situation? Was ist wirklich los? So, da sind wir immer noch in der Mitte, im Jetzt. Und dann schauen wir in die Vergangenheitsschleife der liegenden 8. Woran erinnert mich das? Wenn es stimmt, dass unser Gehirn Erfahrungsnetzwerke geknüpft hat, die anspringen in gewissen Situationen, dann können wir die Vergangenheit nicht einfach ignorieren, weil wir sind diese Vergangenheit. Hirntechnisch sind wir sie. Und wir schauen also, okay, woher kenne ich das? Was passiert da? Und plötzlich kommen mir Erinnerungen, ja, stimmt. Zu Hause wurde ich auch ignoriert. Ich durfte nicht ich sein. Es war einfach nicht so einfach, ich selbst zu sein. Dann verstehe ich, es geht um mein Inneres, um einen Anteil in mir. Man könnte ihn auch das innere Kind nennen. Es gibt ja viele Psychologen, die diesen Begriff geprägt haben. Stefanie Stahl zum Beispiel. Das innere Kind ist letztendlich ein Erfahrungsnetzwerk im Gehirn, das abgespeichert hat, dass ich, wenn ich ignoriert werde, dass es wirklich für mich sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen reagiere ich heute in dieser Situation mit den Socken in der Ecke genau darauf, ohne zu wissen, warum ich so wütend werde, warum ich diesen Mann oder diese Frau jetzt verlassen könnte. Und wenn ich da durch bin, dann werde ich auch Emotionen wahrnehmen, wie Wut, Angst, Ohnmacht, was auch immer. Ich darf also eine Technik anwenden, die nennen wir das loslassende Fühlen. Nichts geht in uns ohne die Emotionen. Wir können nicht theoretisch über unsere Vergangenheit nachdenken und dort was lösen. Also sozusagen, man sagt im Englischen neck upwards, das funktioniert nicht. Das machen viele, die sagen, ja, wir analysieren alles, aber da unten hängt noch ein Körper dran und die Emotionen, die sind im Körper gespeichert. Warum ist es in den Firmen oftmals wie im Kindergarten? Weil diese inneren Kinder sich gegenseitig das Schäufelchen über den Kopf hauen und da wirklich in einem Kampf sind, den sie selber wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil diese inneren Kinder aufeinander reagieren. Das sind also Emotionen, da ist Wut, da ist Angst, da ist Ohnmacht. Ich darf also lernen, diese Emotionen wieder zu integrieren. Loslassendes Fühlen bedeutet, ich lasse eine Emotion. Auch das können wir jederzeit, jeden Tag ausprobieren. Ich lasse eine Emotion, die da ist, einen kleinen Moment einfach da sein. Warum? Sie ist ja sowieso da. Das heißt also, es kommt Wut oder Angst oder Traurigkeit. Und ich merke das. Im Firmenkontext haben wir gelernt, Pokerface, bloß keine Emotionen zeigen. Also, dann gehe ich auf die Toilette. Auf die Toilette darf man immer, übrigens auch in Meetings. Es hat auch keiner gesagt, du bleibst jetzt hier, wenn du sagst, ich muss mal aufs Toilette. Gehst auf die Toilette und beginnst wieder tief zu atmen, diese Emotion wirklich einmal zu durchfühlen, da sein zu lassen. Ich begegne diesem inneren Kind, dem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen, das genau das erlebt hat. Und ich kann es mehr und mehr zu mir nehmen. Und es wird dadurch weicher und ruhiger. Und dann kommen wir langsam wieder durch diese Vergangenheitsschleife wieder in die Mitte und treffen eine neue Entscheidung. Nämlich die neue Entscheidung heißt, wer möchte ich denn in dieser Situation sein mit dem Geschirr auf der Spüle? Wer möchte ich wirklich sein? Eigentlich wäre ich gerne jemand, der meiner Frau oder meinem Mann sagt, es wäre mir wirklich wichtig, dass wir hier Ordnung halten. Und ich kann auch mir selber sagen, okay, meine Frau, mein Mann ist einfach nur unordentlich und sie liebt mich trotzdem. Und sie ignoriert mich nicht, sondern sie ist einfach wo ganz anders. Das heißt, es sind zwei Seiten, die ich plötzlich anfangen kann zu verändern. Meine eigene Reaktion und ich kann im Außen liebevoll ohne Gewalt dort ein Gespräch herbeiführen. Übrigens überall in der Firma genauso. Und dann in der Zukunftsschleife kann ich mir eine Vision kreieren, wer möchte ich sein? Und da sind wir dann in dieser dritten Phase, wer möchte ich wirklich sein? Und was Vision bewirkt, ich glaube, die allermeisten Menschen haben keine Ahnung, wie sehr sie ihr Leben selbst verändern könnten, wenn sie die Kraft von innerer Ausrichtung nutzen würden. Wir haben die verrücktesten Dinge in unser Leben gezogen oder auch gelöst, Probleme gelöst, aufgrund von einer klaren Vision. Und da können wir vielleicht nachher noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Aber dann schließt sich irgendwann diese Zukunftsschleife, indem ich eben ganz klar in diese Person hineingehe, die ich einmal sein möchte, also in mein neues Ich, in mein Zukunfts-Ich und es wirklich erlebe, wie es sein könnte. Das kann man in Meditationen machen. Das machen wir jeden Morgen in der Meditation. Und in diesem Moment reagiert mein Gehirn, als würde ich es erleben. Tatsächlich verbinden sich die Synapsen, es entstehen Erfahrungsnetzwerke, obwohl ich es gar nicht erfahren habe. ich habe es mir nur vorgestellt, so intensiv. Und es ist fast genauso, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, fast genauso, als würde ich es wirklich erleben. Und ich kreiere im Gehirn ein neues Erfahrungsnetzwerk, das ich immer mehr und mehr stärken kann, um in der gleichen Situation anders zu sein.
Du hattest das gerade eben schon angesprochen, die Überleitung gleich nehmen mit der Visionsarbeit, weil ich sie für sehr mächtiges Werkzeug auch halte und hast ja auch von oder mit Joe Dispenza gearbeitet und der bringt das ja auch uns verknüpft. Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, diese Vision, diese Vorstellung mit einer Emotion. Es ist nicht nur eine rational, ah ja, ich stelle mir jetzt vor, ich bin dann irgendwann mal der Held auf der Bühne, okay, fühlt sich ganz gut an. Nee, ich durchlebe es wirklich. Ja, ich verknüpfe es mit einer echten Emotion. Und das Gehirn kann ja kaum unterscheiden zwischen, was ist Realität gewesen und was ist Vorstellung. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, diese Visionsarbeit, wie ihr die im praktischen Leben umsetzt?
Ja, auf jeden Fall. Als erstes, wenn wir ein Thema haben, ich nehme mal als Beispiel ein Thema, das wir vor 2 Jahren hatten, ein steuerliches Thema. Jeder kennt steuerliche Themen und sind nicht so besonders angenehm. Ja? Und zwar, wir hatten ein Thema, dass unser Haus ins Betriebsvermögen gerutscht ist. Der eine oder andere weiß, was das bedeutet. Das heißt, wir hatten einfach einen Fehler gemacht, schlecht beraten worden. Jetzt könnte ich sagen, der Steuerberater ist schuld oder. Fakt war, wir mussten unser eigenes Haus, das noch nicht mal abbezahlt war, eigentlich zurückkaufen, aus der Firma herauskaufen, ohne dass wir da jemals einen Mehrwert von hatten. Das ging bei uns eine Summe um die 300.000 Euro, die das gekostet hätte. Der Steuerberater, den wir gefragt haben, sagt, bezahl es lieber jetzt, wird immer teurer. So, da haben wir gesagt, okay, wir haben dieses Thema und wir schauen, okay, wie möchte ich mich denn mit Steuern fühlen? Und da wurde mir klar, ich wollte mit Steuern nichts zu tun haben. Ich hatte keine Lust auf Steuern. Ich habe deswegen den Steuerberater und ja, man muss sie bezahlen, hilft ja nichts. Und ich hatte also eine sehr abwertende Haltung zu Steuern und habe mir dann vorgestellt, wie möchte ich mich fühlen? Und habe ich aufgeschrieben, erstmal, wie du gesagt hast, emotionale Zustände. Ich möchte mich entspannt fühlen. Und so haben wir uns hineinversetzt in diese Vision, dass wir in der Zukunft zurückschauen und sagen, boah, das Thema hat sich gelöst. Und dabei Erleichterung, die nächste Emotion, Erleichterung, Freude, aber auch Fülle, weil das war viel Geld. Das heißt, dieses Gefühl von, ja, satt, Fülle haben und dennoch absolut fein sein mit dem Finanzamt, wirklich eine gute Beziehung zum Finanzamt zu haben, zu unserem Steuerberater. So, und dann haben wir angefangen, das zu visionieren. Visionieren geht dann so, dass wir morgens eine Meditation machen und zuerst einmal loslassen üben. Das heißt also, dieses alte Ich, das so festhält und sagt, das scheiß Finanzamt und die Steuern und der Steuerberater ist schuld und diese ganze Triade, die da losgeht, wenn ich an dieses Thema gedacht habe. Und ich konnte dann in dieser Zeit erstmal loslassen. Wir haben uns also erstmal in der Meditation aus diesem alten Ich entfernt und sind in die Mitte zurückgekommen und sind dann hineingegangen in dieses neue Ich, in diese Zukunftsvision in der Zukunft, wo ich zurückschaue und sage, boah, so cool, dass es sich gelöst hat. Und ich war dankbar dafür. Plötzlich merke ich andere Emotionen, die plötzlich hochkamen, Freude. Und ich habe das immer und immer und immer wieder visioniert, über 2-3 Monate. So, jetzt sagt der eine Zuhörerin oder andere Zuhörer, ja, das interessiert das Finanzamt nicht, ob du da visionierst oder meditierst. Aber was passiert ist, und das ist das Faszinierende, dadurch, dass das so stark war, anscheinend eine Ausstrahlung nach außen gegeben hat von Zufriedenheit mit dem Finanzamt, das, was ich nach außen gebe, und da wird es für den einen oder anderen vielleicht kritisch, hat eine Wirkung. Das, was ich unterbewusst ausstrahle, hatte eine Wirkung. Und das, was ich jetzt bewusst ausgestrahlt habe, ins Feld der Möglichkeiten, hatte eine Wirkung. Und plötzlich ruft mich ein Freund an, ein Bekannter, den kannte ich von früher. Und der arbeitete bei einer Firma, die machen solche Online-Kurse, Steuercoaching-Kurse. Der sagt, du machst doch so viele Online-Kurse. Wir haben jetzt einen neuen Steuerkurs mit Martin Richter, ein toller Typ, auch super Steuerberater, super Programm. Und könntest du da mal reinschauen? Also kannst du es so benutzen, es hat irgendwie wirklich viel Geld gekostet und er sagt, ich stelle es dir zur Verfügung und gebe einfach Feedback, vielleicht interessiert es dich ja. Jetzt war das Letzte, was ich früher wollte, mich mit Steuern beschäftigen. Jetzt sollte ich auch noch einen Steuerkurs machen, aber das war letztendlich eine Wirkung der Ursache meiner neuen Ausstrahlung. Ich hoffe, Das ist nachvollziehbar. In dem Moment passieren dann Dinge, die plötzlich aus dem völligen Nowhere kommen. Ja, das war eine ziemlich klare Botschaft. Also habe ich angefangen, diesen Kurs zu machen. Christine hat angefangen, sich mit Steuern zu beschäftigen. Und wir haben plötzlich Möglichkeiten entdeckt, dass dieses Steuerthema, obwohl alle Steuerberater gesagt haben, das lässt sich nicht mehr lösen, in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt gelöst wurde, ohne dass wir einen Cent zahlen durften.
Mindful Moment. Dachtest du, dies wäre mal eine Folge, bei der Meditation nicht empfohlen wird? Weit gefehlt, denn auch Walter kennt und nutzt die Kraft dieser Praxis. Insbesondere wenn wir Meditation mit Visionsarbeit verbinden, können wir ungeahnte Weichen in unserem Leben verstellen. Und das dürfte uns allen spätestens seit der Podcast-Folge mit Professor James Doty bekannt sein. Du merkst also, dass du einem Thema gegenüber ein unangenehmes Gefühl hast. Klassiker hierfür sind das allseits beliebte Thema Steuererklärung oder auch Jahresgespräch, Gehaltsverhandlung, Wurzelbehandlung. Ich denke, du weißt bereits, welches Thema das bei dir ist. Frei nach dem Leitsatz Polarity creates clarity dürfen diese Gefühle im Hier und Jetzt dir Inspiration darüber geben, wie du dich anstatt dessen fühlen möchtest. Häufig wissen wir nämlich sehr genau, was wir alles nicht mehr wollen, haben aber keine Ahnung, wo wir anstatt dessen hinwollen. Das ist aber wichtig, damit wir unser inneres Navigationsgerät richtig einstellen können. Denn wo wirst du wohl landen, wenn du in dein Navi nicht Stuttgart eingibst? Ja, weiß ich auch nicht, aber definitiv nicht da, wo du eigentlich hin möchtest. Mit dieser Kontrastidee, was du anstelle des unangenehmen Gefühls spüren möchtest, gestaltest du dir innerlich also einen Film erstmal. Statte ihn reich aus mit allen Sinneseindrücken, also mit Geräuschen, Gerüchen und Körperempfindungen. Tauche ganz in diese alternative Vision ein. Und wenn es nur für einige Minuten jeden Tag ist, schau, was es kurzfristig mit deiner Laune macht. Und lass dich überraschen, welche unerwarteten Türen sich mittel- und langfristig mit dieser Praxis öffnen werden.
Jetzt mal eine Vertiefungsfrage vielleicht. Diese drei Phasen und diese liegende Acht, die du gerade eben erwähnt hattest. Und ich springe jetzt mal in den Arbeitskontext. Wir verbringen ja die meisten von uns sehr viel Zeit mit Arbeiten und Nachschlafen, die für die meisten Menschen zweithäufigste Tätigkeit. Wie kann Arbeit wieder mehr dazu beitragen, dass wir ein erfülltes Leben führen können, dass wir glücklicher sind, dass wir mehr Energie aus dieser Arbeit rausziehen können? Ja, ein paar Punkte hast du, glaube ich, schon anklingen lassen, wie bessere Beziehungen gelingen können, wie Konflikte anders gelingen können, wie Trigger anders behandelt werden können. Aber was, wenn du auf Arbeit heute schaust, wie kann Arbeit die Menschen wieder erfüllter machen?
Also es hängt natürlich auch ganz viel von der Möglichkeit ab, von der Firma, von dem Umfeld. Natürlich ist das ein ganz wichtiger Faktor. Aber eine moderne Firma ist in der Zukunft der Ort, wo auch Verwandlungen geschehen kann, wo genau diese alten Themen angeschaut werden können. Ganz sicher. In der Firma bei Greater, wo wir jetzt seit 4 Jahren wirklich intensiv mitarbeiten, da gibt es genau diese Möglichkeit. Und ich glaube, das ist fundamental wichtig, dass eine Firma erkennt, auch aus finanzieller Sicht erkennt, dass es so wichtig ist, der Ort der Transformation, der Verwandlung, der Weiterentwicklung ist in der Firma. Weil die Menschen verbringen die meiste Wachzeit in der Firma mit den Kollegen. Und wenn emotionale Themen zu stark werden, dann werden sie krank, lassen sich krank schreiben oder kündigen innerlich oder sie gehen gegeneinander. Und dort entsteht so viel Reibungsverlust, auch Potenzial in der Firma, dass genau dort eigentlich der Ort sein sollte, wo eine Führungskraft erkennt, was da gerade passiert. Ich habe gerade einen Freund, der arbeitet im Sales und er muss solche Sales-Gespräche führen, die für ihn keinen Sinn machen, weil er einfach nur 200 Anrufe abtackern muss und die Leute, die eigentlich schon einmal abgesagt haben und immer wieder sozusagen so ein bisschen auf die Nerven gehen muss. Und er merkt, das ist nicht das, was er ist. Er liebt Beratung, er liebt es, Menschen etwas Gutes weiterzugeben. Aber das geht so gegen seine Natur, dass er plötzlich Rückenschmerzen kriegt, dass er sich jetzt bis Mai hat krankschreiben lassen. Und er sagt, langfristig muss ich dort aufhören. weil es mir so sehr schadet. Und ich glaube, eine Führungskraft, um bei diesem Mann zu bleiben, sollte jetzt erkennen, das Potenzial dieses Menschen und es an die richtige Stelle setzen. Das heißt also, im Austausch in der Firma das Potenzial des Menschen zu erkennen und den Menschen auch dazu motivieren, sein Potenzial zu erkennen, das wird unglaubliche Kapazitäten in Firmen freisetzen. Da reden wir aus meiner Sicht nicht nur über Millionen in einer großen Firma, sondern wirklich über riesige Summen, die sich eine Firma sparen kann, aber auch die an Glück, Zufriedenheit, Freude beim Mitarbeiter entstehen kann, wo plötzlich eine ganz neue Art des Umgehens miteinander entsteht, wo wir begeistert etwas nach vorne bringen, was Sinn macht.
Ich finde, das ist ein tolles Bild, die Firma in Zukunft als Ort der Emotionsarbeit, der Energiearbeit, der Potenzialarbeit, ganz anderen Perspektive auf Arbeit und auf eine Firma. Und ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial, zumindest wenn ich Gallup die Zahlen anschaue, ja, dann sind die allerwenigsten Menschen engagiert, motiviert und entfalten offensichtlich ihr volles Potenzial, so wie du es beschrieben hast. Ja, also ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Auf jeden Fall. Und irgendwann wird es auch in oberen Führungsetagen ankommen. Und zwar rein aus kommerzieller oder umsatztechnischer Sicht, aus Gewinn- und Verlustrechnung heraus. Weil, ich meine, es wird ja nicht weniger. Die Trigger nehmen ja zu im Außen. Also wir haben schwierige Situationen. Menschen fühlen sich heute unsicherer als noch vor 30 Jahren. Es ist etwas, was nicht mehr so klar ist, dass ich jetzt in dieser Firma bleiben kann. Es ist so eine Unsicherheit da. Was daraus passiert, ist eben genau diese Überlebensreaktion, die dann in Aggression oder in Flucht oder in Starre enden. Und das tut keiner Firma gut. Weder Aggression noch Flucht noch Starre oder Unterwerfung. Weil ich brauche doch keinen Mitarbeiter, der immer Ja und Amen sagt, sondern ich brauche doch jemand, der sagt, hey, Chef, das ist ja eine schöne Idee, aber hast du schon mal den Aspekt bedacht? So, und dass man das Potenzial wirklich nutzen kann, was da in einer Firma umherläuft und die Stellen ausmacht, wo eine Person vielleicht versucht, ihren Bereich zu schützen, dass bloß keiner am eigenen Stuhl sägt, weil man Angst hat. Und ich meine, diese Dynamiken kennen wir alle aus allen Firmen dieser Welt. Und es sind menschliche Themen. In der Firma arbeiten Menschen. Und wenn ich dann rein technisch oder mental mit diesen Menschen umgehe und mit Druck und mit Angststrukturen, ja, dann funktioniert das halt potenzialstechnisch nicht besonders gut.
Lass mich nochmal ganz kurz reinspringen, lieber Walter. Du hast mehrmals darüber gesprochen, wie wichtig die Sicherheit für den Menschen ist und dass oftmals auch so zu sein scheint, dass wir unser psychisches, vielleicht auch unser physisches Wohl dafür eintauschen. Hauptsache, wir fühlen uns sicher. Wie gelingt es Menschen, dieses vielleicht teilweise zu extreme Sicherheitsbedürfnis vielleicht in einem Maße herunter zu regulieren, dass es ihnen wieder mehr Spielraum dafür gibt, sich auch außerhalb der jeweiligen Position oder Zone, in der sie sich bewegen, zu orientieren und da vielleicht auch den Ausweg zu finden?
Ich meine, da kann man sich einfach dieses Bild vorstellen der Komfortzone. Das kennt jeder. Mal einfach mal einen Kreis. Das ist die Zone, in der du dich sicher fühlst, die nicht toll ist unbedingt, aber alles, was da passiert, ist okay. Ja. Und je mehr ich an den Rand dieser Zone komme, umso unsicherer wird es. Und was außenrum ist um diese Zone, ist die Angstzone. Und das zeigt letztendlich, dass wir immer, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir leichter werden wollen, wir müssen uns irgendwie mit dieser Angst auseinandersetzen. Das heißt, es gibt einen guten Grund, warum ich Angst habe. Und der ist ganz oft nicht im Jetzt verankert. Die wenigsten von uns sind heute wirklich lebensbedroht. Ich rede jetzt wirklich von Menschen in Deutschland. Da gibt es auch Menschen natürlich, aber wir sind relativ sicher, auch wenn die Welt verrückt spielt. Wir sind relativ sicher und dennoch fühlen wir uns oftmals so unsicher. Durch politische Themen, durch Krieg, durch alle möglichen Themen, die wir um uns herum wahrnehmen. Das heißt, was helfen kann, ist, sich mit dieser Angst zu beschäftigen und, denk an die liegende Acht, zu schauen, woher kommt diese Angst? Woher kommt es, dass ich Angst habe, letztendlich zum Beispiel gesehen zu werden in der Firma, was falsch zu machen? Wenn ich das integriere, wenn ich gelernt habe, die Angst loslassen zu fühlen und zu integrieren, dann kann ich mich immer mehr und mehr aus meiner Komfortzone heraustrauen, durch die Angstzone durchzugehen und dann in die Veränderung gehen. Das ist letztendlich das Bild.
Ja, die Antworten auf die großen Fragen liegen alle in uns selbst. Sehr, sehr schön, Walter. Vielen Dank.
Lieber Walter, vielen Dank schon mal jetzt für diesen Einblick, für den sehr persönlichen Einblick. Und wir fragen am Ende immer noch mal so unsere Gäste nach den Top 3 Favoriten, um wieder mehr CEO ihres eigenen Lebens zu werden. Ja, was würdest du aus deiner Erfahrung, die wirklich reich und breit und tief ist, sagen, was sind so deine 3 Favoriten, die du uns, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben möchtest?
Ja, das erste ist sicher, dass nur du der CEO deines Lebens sein kannst und nicht irgendjemand anders. Du kannst niemanden einstellen dafür und outsourcen, sondern viele lassen diesen Posten im Unternehmen selbst einfach frei. Da sitzt keiner, weil sie in dieser Opferhaltung verharren, weil sie sagen, ja, ich kann ja nicht oder es ist zu gefährlich. Das heißt, das erste ist, die einzige Person, die CEO deines Lebens sein kann, bist du selbst. Das ist die bittere Wahrheit. Und dann geht es darum, sich auf den Weg dahin zu machen, dass ich immer mehr und mehr auch CEO meines Lebens werde. Das wird nicht sofort in jedem Bereich sein. Aber es könnte in unterschiedlichen Bereichen sich verbessern und dann den Mut aktivieren zu sagen, okay, ja, es funktioniert. Es funktioniert, dass ich mich innerlich ausrichte. Und da haben wir immer so ein Beispiel eines Lebensschiffes. Du kannst dir vorstellen, dein Unternehmen selbst ist wie so ein Schiff und der CEO steht am Steuerrad und eben nicht unten in der Kabine und zieht sich die Decke über den Kopf. Es geht also darum, diese Verantwortung anzunehmen und sie nicht immer abzuschieben, indem man sagt, ja, aber die anderen sind doch schuld. Ja, aber meine Chefin ist doch schuld. Aber die Firma ist doch schuld. Nein. Das ganze Schiff steht auf dem Meer und das Meer ist mal welliger, mal schwieriger, mal ist viel Wind, mal ist großer Sturm. Aber wenn ich dann abtreibe, dann kann ich immer wieder das Steuer justieren. Und darum geht es. Es geht in jedem Moment immer wieder darum, sich zu erinnern, wer möchte ich eigentlich wirklich sein? In dem Moment stehst du am Steuer deines CEO-Lebensschiffes und dann bist du der Steuermann und gibst die Richtung vor. Dann kommt vielleicht wieder eine Welle. Okay, du treibst ab, kein Problem. Richte dir das Schiff wieder nach dem Kompass aus. Und zwar, der Kompass ist dein Herz. Wer möchtest du wirklich sein in deinem Leben? Und darum geht es. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Und viele, viele Menschen sind dort in einer Art, ja, Blockade des Opfers gefangen. Und du bist kein Opfer. Das ist das, was ich jedem sagen will. Auch wenn die Situation noch so schwer ist. Es gibt immer einen Lichtblick am Himmel. Und das zeigen auch die Erfahrungen. Denk einfach mal an die schwerste Krise deines Lebens. Und heute zurückblickend bist du daraus gewachsen. Höchstwahrscheinlich, weil du bist noch da. Und die Krise ist überwunden. Du bist stärker geworden. Du bist ja größer geworden und hast an Lebenserfahrung gewonnen. Und das ist die Hoffnung, die das Ganze mit sich bringt, dass man sagt, es bringt etwas, der CEO seines Lebens zu sein. Daher möchte ich dazu sehr motivieren. Und die Mechanismen sind die 3 Stadien. Im Jetzt schauen, was passiert gerade? Was ist wirklich los? Woran erinnert mich das? Und wer möchte ich wirklich sein? Und das kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden, auf jeden. Und es wird helfen.
Sehr cool. Tolles, starkes Schlusswort. Danke.
Wunderschön. Walter, wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich, die Arbeit von dir und deiner Frau, euer gesamtes Tun erfahren?
Ja, unsere Firma heißt Herz über Kopf, also www.herz-kopf.com und wir arbeiten ganz eng mit Greater zusammen, sind dort die Ausbilder für die Life-Coach-Ausbildung. Diese ganze Ausbildung ist kreiert von uns beiden und wir lieben es, Menschen dort zu begleiten und wir haben jetzt schon über 4000 Menschen ausgebildet im Greater Life-Coach und das ist etwas, was einfach mich begeistert, Menschen dort aufblühen zu sehen. Wenn sich einer angesprochen fühlt, es gibt schöne Möglichkeiten, vielleicht auch mal eine Masterclass zu machen, kostenlos. Wir haben sehr viele kostenlose Programme, wo man uns kennenlernen kann. Und ja, gerne gebe ich auch was in die Shownotes, wo man da mal reinschauen kann, wenn das möglich ist. Ja, wer sich da angesprochen fühlt, wer mehr darüber erfahren möchte, kann auch das Buch kaufen. Wir wollen möglichst breit uns aufstellen. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Und das ist unsere Vision unseres Lebens.
Wunderbar. Vielen Dank. Das ist auch unsere Vision. Das werden wir alles in die Shownotes mitnehmen. Und vielen herzlichen Dank, Walter, für deine Zeit, deine tollen Inspirationen, die du mitgegeben hast, die Hacks und deine positive Energie, die hier durchgekommen ist, zumindest für mich. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke euch für die Möglichkeit.
Wow, was für eine tiefe Session. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Kai, aber ich war am Anfang total geflasht, wie schnell, wie tief Walter hier gegangen ist. Was ich für mich mitgenommen habe, so als meine Top 3 Highlights, ist diese Visionsarbeit, die er beschrieben hat. Dieses praktische Beispiel, das eben diese Möglichkeit, also für mich sehr deutlich gebracht hat. Dieses Bild von Arbeit und Firma als Ort der emotionalen Arbeit, der Potenzialentfaltung, fand ich ein sehr schönes. Da ist noch viel Potenzial, aber so über Firma und so über Arbeit nachzudenken, glaube ich, wird sich lohnen, nicht nur im monetären Sinne. Und das Letzte war eben diesen, zum Schluss den CEO-Posten, den kann man eben nicht outsourcen. Ja, den nehmen entweder wir oder er ist unbesetzt. Und dann lieber dem Bild des Lebensschiffs als Kapitän auf Deck, statt unter Deck zu sein.
Ich gebe dir erstmal recht, das ging von Anfang an tatsächlich sehr, sehr tief. Und das fand ich tatsächlich auch sehr erleuchtend. Dieser Schwerpunkt auf das Thema Selbstreflexion hat mich sehr berührt. Also einfach, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit ist, insbesondere da hinsichtlich der Themen, die vielleicht für uns im Heute, im Moment oder auch in letzter Zeit besonders schwer fallen. Was hat eigentlich meine Vergangenheit damit zu tun? Was kann ich daraus lernen? Und wie finde ich eine bewusstere Antwort auf das Leben, anstatt instinktiv zu reagieren? Diese grundlegende Rolle der Selbstverantwortung, wenn es darum geht, CEO meines eigenen Lebens zu werden, Antworten nicht im Außen zu suchen, sondern im Innen zu finden. Das ist das, was bei mir jetzt ganz grundlegend nachwirkt. Und ja, ich fand das sehr, sehr wegweisend und sehr, sehr tief. Schöner Talk.
Genau, und wenn auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste Folge wird es in 2 Wochen geben. Wenn ihr Wünsche habt und Anregungen habt, wen ihr vielleicht gerne noch hier als Gast haben wolltet, dann schreibt uns gerne auch das. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt neugierig.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.